Herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe vom gemeinsamen Podcast von 1848 und Tiefen Westen, dem Magazin. Hier wieder heute mit Claudio Gentile und Philipp Rentsch. Hi Philipp.
Hallo Claudio, ich grüße dich.
Wir haben uns heute vorgenommen, mal nicht auf die sportlichen Geschehnisse auf dem Platz zu gucken, sondern das, was neben dem Platz passiert. Die Jahreshauptversammlung steht vor der Tür und wir haben seit dem Sommer ein neues Präsidium. Was wollen wir heute machen? Wir wollen eine kleine Zwischenbilanz ziehen der ersten Phase des neuen Präsidiums. Was ist passiert? Unter welchem Stern stand diese Phase? Und wir wollen einen detaillierten Blick auf die Einzelanträge für die Jahreshauptversammlung blicken. Aber lass uns doch erstmal, Philipp, reinstarten mit dem Fazit der ersten Amtsperiode des neuen Präsidiums, die ersten Monate, die ersten Wochen. Wie ist dein Eindruck? Mit welchem Bauchgefühl sitzt du hier nach den ersten Monaten?
Ja, die Wahl war ja im Juni. Seither ist eine Menge passiert. Die sportliche Leitung, Trainer, Geschäftsführer, Sport sind nicht mehr da, obwohl das Präsidium ja auch im Sommer, also beide Teams, die angetreten sind, sowohl das Team Zukunft als auch das Team Wir für den VfL, beide ja gesagt hatten, sie haben großes Vertrauen in die handelnden Personen, was auch auf Dieter Hecking und Dirk Duffner bezogen war. Aber der Saisonstart hat dann zu einem Umdenken geführt, wie ich finde auch absolut nachvollziehbarerweise in beiden Personalien, sowohl bei Dieter Hecking als auch bei Dirk Duffner. Da muss man dazu sagen, dass Dirk Duffner natürlich als Geschäftsführer überwacht werden muss, qua Satzung vom Präsidium, dass das Präsidium mit der Wahl nicht ganz glücklich war, hat man dann doch relativ schnell gemerkt, sie wollten eigene Akzente setzen. Das haben sie dann getan. Sie haben schnell gehandelt, sicherlich auch schneller, als das in den vergangenen Jahren in sportlich prekären Zeiten der Fall war. Insofern finde ich die Entscheidung, wenn wir uns erstmal nur die angucken, nachvollziehbar. Wie ist dein erster Eindruck?
Ich ganz ähnlich. Ich glaube, man muss das die ganze Phase in einem größeren Kontext sehen. Also es ist vor der Wahl ja verdammt viel passiert. Man hatte lange keine sportliche Führung. Das Interimspräsidium um Uwe Tigges hat damals im April noch diese Stelle neu besetzt. Also quasi sehr kurz vor der Wahl. Und man hatte dann halt schon Fakten geschaffen. Ne? Und Dirk Duffner kam ja zum Beispiel auch nicht alleine. Man hat die Stelle des Chef-Scouts neu besetzt. Man hat die Stelle, wenn man so will, des Chief of Staffs, Johannes Weigand, auch ein Vertrauter von Dirk Duffner, neu besetzt. Also es waren erstmal ziemlich viele neue handelnde Personen dann drin. Mit dem musste das Präsidium umgehen. Und wenn wir jetzt die letzten Wochen und Monate sehen, dann stand natürlich die erste Phase sehr deutlich unter dem sportlichen Niedergang, der gerade im August und September stattgefunden hat. Jetzt mit dem Aufschwung unter Uwe Rösler guckt man natürlich schon wieder ein bisschen anders drauf. Und der Fokus ist vielleicht nicht mehr ganz so stark, ob nur noch auf dem, was auf dem Platz passiert. Aber wenn halt erstmal um einen rum alles links und rechts hochgeht, dann steht das natürlich im Vordergrund. Und man muss sagen, jetzt als kurzes Zwischenfazit, und wir gehen ja gleich noch mal ein bisschen detaillierter rein, ich finde spannend, wie viel in kurzer Zeit geändert worden ist, weil die neue sportliche Struktur, Führungsstruktur, die wir jetzt eben haben, ist ja nicht eine 1:1 Nachbesetzung der Person, sondern quasi eine komplett neue Struktur, ein komplett neues Organigramm.
Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen sortieren. Also man hat sich entschieden, das ist ja jetzt auch seit kurzem erst bekannt, keinen zweiten Geschäftsführer dazu zu holen. Richtig. Das finde ich insofern bemerkenswert, weil in der Phase, in der Ilja Kenzig alleiniger Geschäftsführer war, nach der Trennung von Patrick Fabian, war es für ihn ja auch nicht immer ganz einfach, weil er sehr viele Aufgaben hatte, auch den sportlichen Bereich mit übernehmen musste. Erst war noch Marc Letter als Sportdirektor da, dann war der weg, dann hatte Ilja Kenzig noch mehr Aufgaben, war sogar im vergangenen Winter mit der Kaderplanung beschäftigt. Und jetzt ist er wieder alleiniger Geschäftsführer, trotzdem mit weniger Aufgaben, weil man eben 5 Personen, wir haben das in der vergangenen Podcast-Folge auch erläutert, gerne auch da nochmal reinhören, da haben wir das ausführlich erläutert, man hat 5 Personen installiert, die jetzt den Geschäftsführer Sport ersetzen, also eine Teamlösung gewählt, das ist eine sehr mutige, aber auch innovative Strategie. Da hat das Präsidium erste Akzente gesetzt. Was ich ganz spannend finde, ist, sich mal anzuschauen, wer hat denn jetzt eigentlich die finalen Entscheidungen getroffen, weil das Präsidium ist, wenn man sich die Satzung anschaut, eigentlich nur dafür da, die Geschäftsführung zu besetzen. Und also das Präsidium hat entschieden, dass man Dirk Duffner freistellt und dann war die Folgeentscheidung, man holt keinen zweiten Geschäftsführer dazu, hat also die Struktur vorgegeben, wie sie sein sollte, aber für die Besetzung der Ämter, die ich gerade genannt habe, ist ja eigentlich der Geschäftsführer zuständig. Ich weiß, das gerät im Tagesgeschäft natürlich auch insofern durcheinander, dass man da auch immer sich abspricht und gemeinsam eine Lösung sucht, aber mir fällt es schwer zu sagen, wer hat denn jetzt konkret die richtigen Entscheidungen getroffen. Also Uwe Rösler beispielsweise zu installieren, war ja die absolut richtige Entscheidung. Aber wer war da jetzt stärker involviert? War es das Präsidium oder war es der Geschäftsführer? Wie ist dein Eindruck, Claudio?
Mein Eindruck ist schon, auch wenn es natürlich so nach außen nicht kommuniziert wird, weil es natürlich klare Grenzen gibt, was ein Aufsichtsrat beziehungsweise ein Präsidium tun soll, dass da natürlich schon extreme Einflüsse des neuen Präsidiums beziehungsweise Aufsichtsrats mit reinspielen. Die neue Struktur wird sicherlich nicht Ilja Kenzich sich alleine ausgedacht haben, auch wenn es de facto seine Aufgabe gewesen wäre, der Aufsichtsrat beziehungsweise das Präsidium ein Überwachungsorgan ist und kein Organ ist, was in das Tagesgeschäft reingreifen soll. Genau das Gleiche mit der Trainerentscheidung. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das neue Präsidium beziehungsweise der Aufsichtsrat da kein Wort mitgesprochen hat. Deswegen gehe ich ganz, ganz stark davon aus, dass das quasi vermutlich im Tandem Ilja Kenzich und dem neuen Aufsichtsrat passiert ist und das nicht alleine auf den Schultern von Ilja Kenzich lag. Und hier sind wir dann natürlich wieder bei dem Thema, wo sind die roten Linien? Ne? Wie viel Eingriff ins Tagesgeschäft ist in Ordnung? Man muss aber auch dazu sagen, nachdem die komplette sportliche Verantwortung, die kompletten sportlichen Verantwortlichen geschasst worden sind in Form von Trainer, in Form von Geschäftsführer Sport, in Form von Direktor Kadermanagement, da ist ja de facto auch niemand mehr da gewesen, der sich darum kümmern konnte. Also de facto war es ja faktisch wie eine Situation im letzten Winter, als jeder kennt sich auf einmal alleine war. Deswegen gehe ich davon aus, dass man ihn diesmal nicht alleine gelassen hat. Und das Ergebnis ist ja auch, zumindest auf der sportlichen Ebene, können wir gerade sagen, der Aufschwung ist da erstmal gut. De facto sollte man schauen, wie sich das entwickelt, ob sich das Präsidium jetzt wieder ein Stück weit zurückzieht aus dieser operativen Verantwortung, weil das wäre meine Erwartungshaltung.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das, was ich mitbekomme, ist, dass das auch clubintern durchaus Thema ist. Also welche Grenzen werden vielleicht auch hier und da mal überschritten? Es ist wichtig, am Ende eine gute Entscheidung zu haben, mit der alle leben können und mit der Verein vor allem gut leben kann. Darum geht es im Kern, aber natürlich geht es darum auch, dass jeder seine Rolle richtig interpretiert und jeder weiß, was zu tun und was zu lassen ist, nicht zu kleinteilig zu werden, nicht zu operativ zu werden. Das sind Dinge, die natürlich dann auch dazu beitragen, ob ein Team, und damit meine ich das Präsidium, damit meine ich die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung, dass das gut harmoniert, dass jeder weiß, was zu tun ist und wo Grenzen sind. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das entscheidet dann auch darüber, ob man langfristig in der Konstellation erfolgreich sein kann oder eben nicht. Insofern bin ich sehr gespannt auf die Mitgliederversammlung, was das Präsidium auch als eigenen Erfolg verkaufen wird. Weil, wie gesagt, de facto die Trainerentscheidung eigentlich bei Ilja Kenzich liegen würde. Aber man hat ja auch in der Pressekonferenz zur Vorstellung von Uwe Rösler mitbekommen, beide Parteien waren beteiligt, Geschäftsführung und Präsidium. Und bei so einer wichtigen Entscheidung ist das aus meiner Sicht auch nachvollziehbar.
Nachvollziehbar.
Und aber es geht dann natürlich auch generell um Transparenz, um Kommunikation, um klarzumachen, wer hat welche Entscheidung getroffen. Weil das war ja auch dem neuen Präsidium wichtiges Anliegen. Claudio, wie nimmst du denn die Kommunikation des neuen Präsidiums wahr?
Ich glaube, die Kommunikation jetzt schon final zu bewerten, finde ich relativ schwierig. Ich glaube, die letzten Monate standen halt, wie gesagt, sehr, sehr stark unter dem Eindruck des sportlichen Niedergangs. Es haben sich Ängste breit gemacht, dass man wirklich durchgereicht wird in die dritte Liga, dass wir in Bielefeld 2.0 werden. Und ich glaube, da die Kommunikation des neuen Präsidiums zu bewerten, finde ich verdammt schwierig. Gerade, weil man immer wieder sich vor Augen halten muss, es ist ein Ehrenamt. Also da ist niemand Vollzeit Präsidiumsmitglied und wird dafür bezahlt. Ich glaube, man kann die Kommunikation dahingehend kritisieren, dass die E-Mails, die an die Mitglieder rausgeschickt worden sind, relativ substanzlos waren. Die hätte man sich wahrscheinlich auch schenken können. Und die haben, glaube ich, auch bei einigen Teilen der Anhängerschaft einfach für Stirnrunzeln gesorgt, weil sie einfach so nichtssagend waren. Gleichzeitig möchte ich da jetzt noch kein finales Urteil drüber fällen, weil ich glaube einfach, die letzten Wochen, da war das Präsidium und zu Recht auch mit anderen Dingen beschäftigt, Trainersuche, neue sportliche Struktur, da die Suche nach neuen Verantwortlichen. Und da möchte ich dem Präsidium einfach noch ein Stück weit Zeit geben, sich zu finden, jetzt wo es ein bisschen ruhiger wird, wo das Sportliche wieder vernünftig läuft, aktuell zumindest, dass man sich da findet und die Kommunikation, was man versprochen hat, vielleicht einfach nochmal ein bisschen Fokus drauf setzt und guckt, dass es ein Stück weit inhaltsvoller wird. Aber wie gesagt, mit Blick auf die letzten Wochen und Monate, was da rund um den Verein und im Verein los war, möchte ich da jetzt nicht mit der Axt drauf gehen und das zu hart kritisieren. Wie siehst du das? Ja,
Transparenz ist natürlich schwer dann, oder ist erstmal einfach anzukündigen, aber dann schwer zu leben, wenn man tatsächlich im Amt ist, weil es dann um sehr sensible Entscheidungen geht. Was mir in Erinnerung ist, dass Anni Lute beispielsweise gesagt hatte, direkt nach der Wahl im Interview, dass man einen 25-Punkte-Plan hätte. Den hat aber bislang, also ich habe ihn noch nicht gesehen und mit Leuten, mit denen ich aus dem Verein gesprochen habe, die haben ihn auch noch nicht so richtig gesehen. Insofern ist die Frage, welchen Plan verfolgt das Präsidium da? Also was steht in diesem 25-Punkte-Plan? Ich finde, da geht es auch um Transparenz den Mitgliedern gegenüber, zu erklären, welche Ziele man verfolgt. Also diese Ziele sollten aus meiner Sicht auf keinen Fall unsichtbar bleiben. Und dass man dann wirklich diese Dialogplattformen schafft, über die dann auch diskutiert wurde. Das Präsidium hatte angedeutet, dass beispielsweise eine Art Mitgliederforum angedacht sei. Da gebe ich dir recht, da muss man dann die nächsten Monate abwarten, ob es das wirklich geben wird oder nicht. Das ist auch ganz entscheidend aus meiner Sicht für die Vereinsdemokratie, unterschiedliche Meinungen zu hören. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass Andreas Lute, der ja sehr aktiv in den sozialen Netzwerken ist, was ich auch gut finde, was ich zeitgemäß finde, dass er dann die Kommentarfunktion ausgeschaltet hat und so. Das wurde ja auch in Fankreisen diskutiert. Social-Media-Kommentare sind nicht immer repräsentativ, auch nicht immer angenehm. Aber das Signal zu senden, das schalte ich jetzt aus, das fand ich zum Beispiel eher unglücklich. Insofern gerade auch in sportlich schwierigen Zeiten. Da bin ich sehr gespannt, wie das Präsidium da noch einen eigenen Weg finden wird.
Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Wie ich es gerade schon gesagt habe, ich gebe dem Präsidium noch etwas Zeit in der Hinsicht. Aber all die Punkte, insbesondere mit der Kommentarfunktion, da bin ich sehr, sehr nah bei dir. Schauen wir, was die nächsten Wochen und Monate in der Hinsicht noch bringen. Wollen wir zum nächsten Thema springen, der Jahreshauptversammlung.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, da gibt es einige Themen, mit denen sich vielleicht der ein oder andere Fan, das ein oder andere Mitglied noch nicht ganz so intensiv befasst hat, was auch logisch ist, weil im Fokus steht ja meistens auch das Sportliche. Aber es sind wichtige Themen für die Vereinszukunft aus meiner Sicht. Um das mal kurz zu erläutern, es gibt verschiedene Anträge, die behandelt werden sollen bei der Mitgliederversammlung am kommenden Dienstag. Es gibt insgesamt 4 Anträge und einer davon würde schon massiv in die Vereinsdemokratie eingreifen, denn es geht darum, dass die Blockwahl abgeschafft werden soll. Also aktuell ist es ja so, dass das Präsidium, wenn es alle 4 Jahre gewählt wird, als Team gewählt wird. Also 5 Personen müssen in einem Team sein. Das haben wir ja in diesem Sommer und auch bei der Wahl davor erlebt, dass 2 Fünferteams gegeneinander angetreten sind. Und Carina Gödecke aus dem Ehrenrat des VfL und Andreas Eickhoff, langjähriges Präsidiumsmitglied des VfL, schlagen jetzt eine Einzelwahl vor. Darum geht es im Kern, wobei sie noch keinen fertigen Satzungsentwurf eingereicht haben, sondern im Prinzip erstmal den Auftrag dem Präsidium erteilen wollen, da die Satzung zu verändern. Und es muss mit einer 2/3-Mehrheit, wenn der Antrag angenommen werden, dass die Mitglieder des VfL Bochum künftig eine Einzelwahl bevorzugen. Claudia, was waren so deine ersten Gedanken, als du das gelesen und gehört hast? Bist du eher dafür oder dagegen?
Ich glaube, man muss einen Schritt zurückgehen. Woher kommt denn dieser Antrag eigentlich? De facto kommt der Antrag daher, dass man mit dem Blockwahlrecht eine Einschränkung des aktiven, aber auch des passiven Wahlrechts sieht. Warum passiv? Einzelpersonen haben de facto keine Chance, außerhalb des Blocks zu kandidieren. Aktiv, Mitglieder können eigentlich nur ganze Blöcke wählen oder ablehnen, aber keine Einzelpersonen aus diesen Blöcken, was ja auch im Sommer gegebenenfalls mal schon mal interessant gewesen wäre. Es haben sich einfach fertige Gruppen zur Wahl gestellt und die wurden angenommen oder abgelehnt. Das ist de facto ja auch erstmal der Gedanke dahinter nicht verkehrt, zu sagen, es soll sich eine Gruppe finden, die ein weites Spektrum von Fachkompetenz eben abdeckt, verschiedene Bereiche, sportliche Kompetenz, wirtschaftliche Kompetenz, juristische Kompetenz, dass man da ein breites Feld abdeckt und diese Gruppe sich auch zwischenmenschlich gut versteht. Ich glaube, das ist ein Thema, das man nicht unterschätzen sollte. Und um jetzt da eben dieses Blockwahlrecht aufzubrechen, gibt es eben den Antrag von der Carina. Liebe Grüße auch an Carina. Ich habe vor, 17 Jahren ein Praktikum bei ihr mal gemacht im Landtag, auch schon ewig her. Und da gibt es jetzt natürlich einige Pro- und Kontra-Argumente. Also es ist klar, es ist eine Stärkung der Demokratie. Es ist eine erhöhte Rechenschaftspflicht aller Mitglieder des Präsidiums. Also man kann sich nicht mehr hinter einer Gruppe verstecken. Jeder muss ein Stück weit auch seinen Beitrag leisten und ist den Mitgliedern auch Rechenschaft schuldig. Es fördert natürlich auch eine gewisse Erneuerung, sprich, wenn man sagt, wir haben eine Gruppe von 5, 6, 7, 8 Leuten, wo Einzelne vielleicht nicht die Impulse setzen, dann muss ich nicht die komplette Gruppe schaffen, sondern kann Einzelmitglieder dadurch ersetzen. Und es ist tatsächlich praxisnah. Also ich habe mal recherchiert und geschaut, wie viele Vereine eigentlich diese Blockwahl haben. Und bei der ganz großen Masse sind es eben Einzelwahlen und keine Blockwahl. Also es ist de facto, wenn man so will, eigentlich der Goldstandard, wie Fußballvereine in Deutschland geführt werden.
Ja, ich glaube, es gibt ein Für und Wider und deshalb bin ich sehr gespannt, ob die Mitglieder, wie gesagt, es braucht eine Zweidrittelmehrheit, sich dafür oder dagegen entscheiden, weil es ein großer Eingriff in die bisher bestehende Satzung ist. Ich finde, was dafür spricht, das hast du gerade angesprochen, also für die Einzelwahl ist, dass die Mitgliederrechte insofern gestärkt werden, weil man viel spezifischer sich für einzelne oder gegen einzelne Präsidiumsmitglieder entscheiden würde. Also wenn wir jetzt mal die Wahl aus dem Sommer nehmen, ich glaube, wenn diese 10 Kandidaten theoretisch alleine angetreten wären, hätten wir ungefähr eine Mischung erlebt aus den Teams. Das hat man ja auch am Wahlergebnis gesehen. 2/3 ungefähr haben sich für das Team Zukunft entschieden, 1/3 für das Team rund um Uwe Tigges. Insofern, da hätte es mit Sicherheit eine Durchmischung gegeben. Das Problem ist, die bisherige Satzung sieht ja auch eine Einzelwahl vor, wenn die Mitglieder am Tag der Wahl eine Einzelwahl beschließen. Das ist ja jetzt schon möglich. Das Problem war bislang aber, dass dann die Teams jeweils angekündigt haben, nicht anzutreten. Jetzt hätte man in Zukunft bei einer Einzelwahl natürlich ganz andere Voraussetzungen. Jeder wüsste, worauf er sich einlässt, nämlich auf eine Einzelwahl. Ich habe mich jetzt so ein bisschen umgehört bei ehemaligen Präsidiumsmitgliedern, auch bei Kandidaten, die schon mal gefragt wurden, ob sie denn nicht Interesse hätten, in dieses Präsidium zu kommen. Und da habe ich eher Skepsis rausgehört. Nicht nur, aber auch zu diesem Einzelwahlantrag, weil sie gesagt haben, gerade Menschen, die so ein bisschen skeptisch sind, ob sie sich in einem Präsidium wählen lassen wollen oder nicht, die wollen Verlässlichkeit, die wollen wissen, mit wem sie in diesem Team sind. Und das spricht natürlich dann eher für eine Blockwahl, denn der Vorschlag von Andreas Eickhoff und Carina Gödecke sieht vor, dass 10 Kandidaten mindestens aufgestellt werden müssten, künftig bei einer Wahl. 5 müssten gewählt werden. Man möchte entsprechend viele Wahloptionen bieten. Also es braucht 10 Kandidaten. Das ist nicht einfach, wenn man sieht, dass es jetzt auch schon schwer war, irgendwie 2 Teams zusammenzubekommen. Was Vor- und Nachteil zugleich ist aus meiner Sicht, um den Punkt noch kurz zu machen, jedes Mitglied hätte dann, je nachdem wie die Kriterien aussehen, aber jedes Mitglied hätte eine Chance fürs Präsidium zu kandidieren. Das ist erstmal ein Vorteil, das stärkt die Rechte der Mitglieder. Es gab in den vergangenen Jahren immer mal wieder Einzelbewerber und die, wie du schon gesagt hattest, die hatten de facto keine Chance. Aber hier und da fehlte dann auch einfach die fachliche Eignung. Insofern habe ich so ein bisschen die Befürchtung, ohne das zu negativ sehen zu wollen, dass dann auch der eine oder andere kandidiert, der die formalen Kriterien erfüllt, aber um das hart zu sagen, mal Fußballmanager spielen möchte. Das kann auch bei einer Blockwahl passieren. Da hat man dann auch vielleicht den einen oder anderen dabei, der das möchte. Aber das ist natürlich eine Gefahr, beziehungsweise da müssen die Mitglieder dann noch viel genauer hinschauen, müssen sich noch viel genauer in Zukunft informieren, wen sie denn da wählen.
Da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, dieses Risiko der Fragmentierung des Gremiums, das ist enorm und das sollte man auch nicht unterschätzen. Ich für mich habe ehrlicherweise noch keine fixe Meinung, wie ich zu diesem Antrag stehe, weil ich beide Seiten sehe und fühle. Den Verlust der Fachkompetenz hast du gerade genannt. Aktuell stellt man in diesen Gremien ja schon sicher, dass alle Fachkompetenz so ein bisschen abgedeckt ist. Man hat Juristen, man hat Leute, die was von Wirtschaft verstehen, man hat sportliche Kompetenz, man versucht, dass die Teams ausgewogen sind. Das kann natürlich das Pendeln in die ganz andere Richtung schlagen, wenn man diese Einzelwahl hat. Auf einmal hat man 3 Leute, die zwar sportliche Kompetenz haben, aber niemand mehr, der juristische hat. Und das ist für so ein Aufsichtsgremium tatsächlich elementar. Ne? Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen sollte, wie komplex die Wahlgänge nach Vereinsrecht werden könnten. Das muss auch noch durchdacht werden. Deswegen, ich glaube, da sind einige Punkte dabei, wo man einfach nochmal überlegen sollte, passt das denn so eigentlich? Und ein Punkt, der mir auch noch eingefallen ist, als ich über den Antrag nachgedacht habe, wir leben ja auch politisch in einer immer mehr polarisierten Welt. Und Lautsprecher, die sich gut vermarkten können, sei es auf Social Media, sei es durch gutes Reden bei direkten Veranstaltungen. Es ist natürlich die Gefahr da, dass diese Lautsprecher, die sich einfach gut vermarkten können, sich eher durch Mobilisierung dann der Anhänger in so ein Gremium wieder wählen lassen können, als Leute, die zwar Fachkompetenz ausstrahlen, vielleicht in kleinen Gruppen wie deren Präsidium selber, super geschätzt werden, super Arbeit leisten, aber dann eben vor Publikum untergehen. So Personen soll es ja auch geben. Und ich glaube, für die Person wäre so eine Einzelwahl deutlich schwieriger, als in so einem Gremium aufzutreten.
Ja, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir im Falle einer Einzelwahl eigentlich ständig Wahlkampf hätten. Cool. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Man hätte 5 Einzelbewerber und die vielleicht auch unterschiedliche Interessen verkaufen, die auch vielleicht unterschiedlicher Meinung bei zentralen Entscheidungen sind. Und um wiedergewählt zu werden, müssen sie natürlich auch ihre Entscheidungen ständig nach außen tragen. Sie müssen ja erklären, warum sie für oder gegen etwas gestimmt haben. Und sie werden also immer wieder Wahlkampf in eigener Sache machen wollen, gerade wenn sie nochmal kandidieren werden. Das wäre aus meiner Sicht noch ein Nachteil. Und was ich mich gefragt habe, ist, warum Andreas Eickhoff den Antrag jetzt stellt. Er hat ja jahrelang auch davon profitiert oder mitgemacht, zumindest als es eine Blockwahl gab. Also ich find den Antrag generell erstmal total wichtig, weil er zeigt, dass sich Menschen mit der Vereinsdemokratie auseinandersetzen, dass sie den Mitgliedern, wie du es schon gesagt hast, mehr Wahlmöglichkeiten geben wollen, aktiv wie passiv. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich hätte mir persönlich gewünscht, dass man eine viel größere Diskussion zu diesem Thema gehabt hätte. Also, dass es nicht nur jetzt diesen Antrag gibt, ein Für und Wider, sondern dass man eigentlich mit viel mehr Vorlauf in eine Diskussion darüber geht, was braucht ein Verein heutzutage? Welche Strukturen braucht es? Wie muss ein gutes Gremium aussehen, das ja nach wie vor ehrenamtlich arbeitet für einen großen Wirtschaftskonzern, der VfL Bochum mittlerweile ist? Also ich finde, diese Diskussion bräuchte man noch viel mehr als jetzt nur über Anträge zu sprechen. Aber es ist jetzt so, und es gibt ja auch noch weitere Anträge, wollen auch darauf kurz schauen, Claudio. Welche Gedanken bringst du dazu mit? Also 3 weitere Anträge gibt es. Vielleicht möchtest du dazu jetzt schon mal ein bisschen was sagen.
Wir haben den anderen, wir haben noch den einen Antrag, dass der Fernvertreter automatisch aus dem Präsidium auch in den Aufsichtsrat der Kommanditgesellschaft gewählt werden soll. De facto haben wir das aktuell schon, nur es ist nirgendwo verschriftlicht. Sprich, es ist eigentlich eine Festschreibung der gelebten Praxis der letzten Jahre eben in die Vereinssatzung. Wie siehst du das, Philipp?
Trotzdem sinnvoll, oder? Also, weil es kann ja ein Präsidium in Zukunft geben, das sagt, den Fanvertreter, den wollen wir nicht im Aufsichtsrat haben. Auch wenn das jetzt bislang gelebte Praxis ist, finde ich das sinnvoll. Sollte es zu einer Einzelwahl kommen, kann es ja auch sein, dass es vielleicht sogar mehr Fanvertreter gibt. Es gibt einen offiziellen Fanvertreter, dann vielleicht noch andere, die verstärkt Fanbelange vertreten. Aber grundsätzlich finde ich diesen Antrag von Michael Kretschmann sehr sinnvoll.
Bin ich komplett bei dir. Man hat eine demokratische Legitimation dieser Person durch die Fanclubs. Das ist eine nicht zu unterschätzende Basis. Es ist transparent, es ist nachvollziehbar. Ich glaube, worauf man, wenn wir auch auf den Einzelwahlantrag sehen, worauf man in Summe gucken muss, aber das ist jetzt nicht eine Frage dieses einzelnen Antrags, ist eben, dass man die Professionalität dieses Gremiums in irgendeiner Form durch Qualifikation sicherstellt. Weil wenn es irgendwie passieren sollte, dass man auf einmal nur noch Fanvertreter im Gremium hat, die gegebenenfalls die Qualifikation aber gar nicht mitbringen, dann wird es problematisch. Aber das ist eine andere Frage. Der Antrag für sich stehend, den finde ich sehr sinnvoll. Der ist gelebte Praxis und eine Absicherung von dem, was eben beim VfL Bochum in den letzten Jahren gelebt worden ist.
Ja, dann gibt es noch einen weiteren Antrag, der direkt auf das Präsidium, auf die Besetzung des Präsidiums abzielt. Es gibt den Antrag, dass künftig ein Experte im Bereich Jugendhilfe im Präsidium vertreten sein muss. Mein spontaner Gedanke war, ja, Jugendhilfe ist ein wichtiges Thema, aber braucht es diese Besetzung innerhalb eines Präsidiums, also in diesem sehr wichtigen Kontrollorgan? Oder kann man das nicht über andere Wege lösen, weil der VfL Bochum ja auch auf operativer Ebene schon sehr viel in diesem Bereich getan hat und sicherlich auch weiter tun wird? Claudio, wie siehst du das?
Ich muss sagen, das ist der Antrag, den ich mit Abstand am kritischsten sehe, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, wenn ich jetzt auch mal in die letzten Jahre zurückblicke, auch in die 2010er Jahre, wo der VfL ja wirklich nicht gut dastand. Ich glaube, wenn man dem Verein eines nicht vorwerfen kann, ist, dass man die Jugendarbeit in irgendeiner Form nicht priorisiert hat oder nicht gut durchgeführt hat. Selbst in den schlechtesten Jahren, wo wir finanziell komplett auf Messerschneide standen, war die Jugendarbeit beim VfL Bochum immer im Fokus. Und ich finde, die ist durch die Vorgaben der DFL in den letzten Jahren auch immer weiter professionalisiert worden. Es gibt da ja schon sehr genaue Vorgaben, was alles da sein muss mit Jugendpsychologie, was an medizinischen Einrichtungen da sein muss, etc. pp. Und wir haben ein Jugendzentrum, das ausgezeichnet ist von der DFL, das sehr, sehr gute Arbeit leistet. Und ich glaube, da kann man dem Verein einfach keinen Vorwurf machen. Was stört mich an dem Antrag? Ich glaube, dass hier eine Kompetenzvermischung stattfindet, weil jemand, der Experte in der Jugendhilfe ist, das bedeutet nicht automatisch, dass diese Person weiß, was Management oder Vereinskompetenz bedeutet auf der größeren Ebene. Und zum anderen, dieser Bezug mit muss in der Jugendhilfe in Bochum gearbeitet haben. Ja, man hat einen lokalen Bezug, aber was qualifiziert diese Person in der Bochumer Jugendhilfe mehr als jemanden, der zum Beispiel in der Dortmunder Jugendhilfe gearbeitet hat? Und der dritte Punkt, diese Person, die diesen Antrag stellt, zufälligerweise hat sie genau diese Kompetenz, die hier festgeschrieben werden soll. Nett gemeinter Antrag inhaltlich, aber ich glaube, dass das am Ziel eines Aufsichtsgremiums für eine e.V. mit angeschlossener Kommanditgesellschaft auf Aktien, wie du es gesagt hast, in de facto ein Wirtschaftsunternehmen, dass das einfach am Ziel vorbeischießt.
Ja, und dann sind wir beim dritten Antrag. Da geht es, der ist auch wieder von Carina Gödecke und Andreas Eickhoff, aber losgelöst von dem, was sie mit Blick auf die Einzelwahl vorschlagen. Es geht um eine Verjüngung der Findungskommission. Was macht die Findungskommission? Die Findungskommission ist dafür zuständig, geeignete Bewerberinnen und Bewerber für das Aufsichtsgremium, für das Präsidium zu finden. Und also eine sehr wichtige Rolle, wird vielleicht auch von außen ein bisschen unterschätzt. Gerade sollte es künftig eine Einzelwahl geben, dann wird eigentlich die Rolle der Findungskommission nochmal gestärkt. Je nach Ausgestaltung der Satzung natürlich, aber wenn es darum geht, 10 Einzelbewerber zu finden, dann ist die Findungskommission sehr stark involviert. Aktuell ist es so, dass von diesen 5 Mitgliedern der Findungskommission 3 jenseits der 75 sind und das möchte man ändern. Wie ich jetzt gehört habe, ist es so, dass diese 3 älteren Personen ohnehin schon angekündigt haben, bei der nächsten Wahl der Findungskommission nicht mehr antreten zu wollen. Aber man möchte in der Satzung festschreiben, dass sie nicht älter als 75 sein dürfen. Begründung ist keine Altersdiskriminierung, sondern dass man noch ein gutes Netzwerk haben soll in die lokale Wirtschaft, in die Politik, in den Sport. Aus meiner Sicht insofern sinnvoll, weil es auch eine Altersbegrenzung nach unten gibt. Hier und da in der Satzung ist es so, dass Personen, die in Anführungsstrichen noch zu jung sind, nicht kandidieren dürfen. Und jetzt will man das also auch noch in die andere Richtung festschreiben. Also aus meiner Sicht erstmal sinnvoll. Wie siehst du es?
sehe ich ähnlich und ich glaube, man kann die Wichtigkeit dieses Gremiums gar nicht genug sagen, weil letztendlich entscheidet ein Stück weit dieses Gremium damit als in Anführungsstrichen Bullshit-Filter, wer denn überhaupt in eine Wahl gehen kann, darüber, wie der Verein sich in Zukunft entwickeln kann. Also ich glaube, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr explizit gesehen, welchen Einfluss eben auch das Präsidium / Aufsichtsrat auf Struktur des Vereins hat, wie sportliche Führung ausgestaltet wird, Vereinsführung ausgestaltet wird. Und da müssen Personen sitzen in der Findungskommission von höchster Kompetenz. Ich würde sagen, es ist mit das wichtigste Amt im Verein, das einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil die langfristigen Folgen davon, was dieses Gremium entscheidet, wen sie zulassen, wen sie ablehnen, hat so massive Auswirkungen auf den Verein. Da sollte man auch viel, viel mehr darüber diskutieren. Deswegen, ich finde diesen Antrag sehr, sehr sinnvoll, gerade mit Blick auf das Netzwerk in die aktive Wirtschaft. Wirtschaft wird immer schneller, allein durch die Entwicklungen, die wir im technischen Bereich haben, KI etc. pp. Das hat so massive Auswirkungen auf unser Arbeitsleben. Und ich wage mal zu behaupten, dass jemand, der 75 ist, 10 Jahre nicht mehr im Arbeitsleben drin ist, da hat sich verdammt viel getan. Und daher finde ich dieses Argument mit dem modernen Netzwerk sehr, sehr stichhaltig. Und ja, ich glaube, das ist ein guter Antrag von Carina.
Ja, die Frage ist natürlich noch, welche Kompetenzen bekommt die Findungskommission? Das ist in der Satzung gerade vielleicht auch nicht ganz klar geregelt. Also sie müssen natürlich die Eignung überprüfen anhand bestimmter Kriterien. Das
Es ist
steht aber,
Eignung.
ja, genau, es steht in der Satzung, der berufliche Werdegang müsse zu den Aufgaben, die das Präsidium erfüllt, passen und so. Das ist etwas schwammig formuliert, weil eigentlich soll die Findungskommission nicht zu stark vorselektieren. Sie soll also bestimmte Kandidaten, beispielsweise ohne Schulabschluss, ohne Berufsausbildung und so weiter, eher dann rauslassen, bezogen auf eine Präsidiumswahl und nicht zulassen. Aber es ist kein klassisches Zulassungsgremium. Also es ist eher, wie es der Name schon sagt, Findungskommission. Sie sollen potenzielle Kandidaten ansprechen und da braucht es eine sehr gute Besetzung. Das können auch sehr gut vernetzte Personen sein, die nicht so sehr im Fokus stehen wollen, aber sagen, sie möchten dem VfL Bochum helfen, also die fürs Präsidium vielleicht nicht in Frage kommen, die aber sagen, wir möchten was Gutes für den VfL tun, wir sind gut vernetzt und wir führen diese Gespräche. Also ich bin sehr gespannt, wie das am kommenden Dienstag ausgehen wird, all diese Anträge mit Spannung erwartet und wie viele Mitglieder auch vor Ort sein werden. Ich finde ja, Mitgliedschaft sollte nicht nur bedeuten, man möchte an Tickets schneller kommen, sondern man sollte auch mitwirken, bezogen auf die Vereinsdemokratie.
Das fasst ganz gut zusammen. Wir haben wirklich viele wichtige Anträge, gerade die von Carina, haben sehr, sehr viel Einfluss auf die Zukunft des Vereins. Die müssen gut durchdacht sein. Vielleicht sind es auch Anträge, wo man, die bei dieser JHV noch abgelehnt werden, wo man aber sagt, wir müssen uns noch mal intensiver damit beschäftigen. Ich weiß es nicht. Wie du sagst, die Diskussion innerhalb des Vereins hätte vielleicht ein bisschen lebendiger sein können. Aber ich glaube auch, dass viele aktuell ein Stück weit müde sind. Also die letzten 1,5 Jahre rund um den Verein waren in Summe sehr, sehr anstrengend. Das Ganze, was neben dem Platz passiert ist, ich denke mal an den letzten Oktober zurück, aber auch schon davor, der Klassenerhalt in der Relegation, das ganze letzte Jahr, dieser Sommer, jetzt der beginnende Herbst, es war verdammt viel, was rund um den Verein passiert ist. Und ich glaube, vielleicht fehlt auch einfach ein Stück weit den Leuten gerade die Zeit, das Interesse und die Kraft, sich damit dann so intensiv auseinanderzusetzen, wie es vielleicht nötig wäre.
Aber da hat hoffentlich unser Podcast heute ein bisschen zur Meinungsfindung
Hoffentlich.
beigetragen. Lasst gerne Feedback da. Wir planen nach wie vor am Jahresende noch eine Folge mit Leserfragen, mit Zuschauerfragen. Also schreibt gerne, was euch interessiert. Und ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
Dann, lieber Philipp, vielen Dank für die Diskussion heute wieder. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns ganz bald wieder.
Danke auch. Glück auf.
Ciao.